Hätte ich ein Gänseblümchen, wird das so ausschauen. Ja, nein, ja, nein, ja. Also kaufen oder nicht kaufen. Es geht um den neuen schicken Commodore C64 Ultimate von der sozusagen neuen Commodore Corporation. Sieht schick aus, das Teil. Gibt es in drei verschiedenen Varianten. Alles drin, alles dran. Aber hat es vielleicht noch Kinderkrankheiten? Sollte man lieber noch warten? Oder wie viele Spiele muss ich mir eigentlich besorgen? Wo kriege ich die überhaupt her, wenn ich irgendwas machen will, wenn ich das Gerät erstmal habe? Oder. Ganz, ganz viele Fragen rund um den neuen C64 Ultimate. Und die wollen wir jetzt beantworten im Teil 1 unseres großen C64 Ultimate Specials. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast. Seinen ersten C64 kriegte er im zarten Teenageralter. Tja, und dann hat er irgendwie nicht mehr damit aufhören können. Noch einer und noch einer und noch einer. Allerdings wahrscheinlich mit einer kleinen Pause, weil zwischendrin gab es mal andere Dinge zu tun. Aber dann kam das Sammlerherz nach vorne. Ich begrüße jetzt bei mir im Studio den Jürgen. Hallo Jürgen, grüß dich.
Hallo, servus Christian.
Jürgen, ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, was Sache ist, dass du deinen ersten wirklich noch bekommen hast, aber dann irgendwann ins Sammeln gekommen bist. Erzähl uns mal ein bisschen was von dir, dass die Leute, die das jetzt sehen, sich ein bisschen was vorstellen können, warum du und wie du mit C64 verbandelt bist.
Also grundsätzlich, ich sage jetzt mal klassisch wahrscheinlich, wie so viele andere auch aus der damaligen Zeit, in der Schule damit in Berührung gekommen, weil Schulkameraden eben so ein Gerät hatten, war bei mir eigentlich ähnlich. Ich bin dann immer zu Freunden gefahren und dann haben wir verschiedene Spiele gespielt auf dem C64 und dann hat es also sehr kurz, also eigentlich war es Instant-Liebe, wenn man so will, dass ich natürlich auch so ein Gerät haben wollte und meine Eltern angefangen habe zu bearbeiten, dass ich unbedingt einen Computer brauche, einen C64.
Aber das erste war diese klassische Erfahrung, ich habe keinen eigenen, aber ein Kumpel hat einen oder im Kaufhaus ist einer oder sowas, oder?
Also bezüglich auf den 64er war es der klassische Schulkamerad, sagen wir mal so. In Verbindung mit Computern generell bin ich schon vorab gekommen, sozusagen in der Zeit vor dem C64, als der überhaupt dann da war. Da hat ein sehr guter Freund von mir, ein Nachbar, hat sich einen Texas Instruments Rechner ausgeliehen. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Bezeichnung, das ist TI-994A
wahrscheinlich.
Genau, der TI-994, der war es, diese Kasten mit genau. Nur Tastatur eigentlich, ohne Laufwerk, da war auch nichts dabei.
Sündhaft teuer.
Das war zu diesem Zeitpunkt mir noch nicht bewusst. Wie gesagt, war auch nur ausgeliehen. Mein Freund hat sich den selber von einem Freund ausgeliehen. Und dann hat er bei mir vorbeigebracht. Und dann haben wir uns da einen Fernseher hingesetzt, haben das Ganze angesteckt und haben aus diesem beiliegenden Heft, was da dabei war, so die Anleitung quasi, so ein kleines Spiel abgetippt, ein Basic-Spiel. Es war ein Zahlenratespiel. Und dieses Zahlenratespiel haben wir dann irgendwie, also das Listing war eigentlich nicht lang, aber wenn du das erste Mal vor so einer Tastatur stehst, sitzt, mehr oder minder im Schlafzimmer meiner Eltern waren das damals sogar, weil das der einzigste Fernseher war, wo man sowas anstecken könnte, ohne zu blockieren. Und dann haben wir mit dem Adler-System quasi diese Basic-Sachen abgetippt. Dieses kleine Programm, das war, wie gesagt, ein Zahlenratespiel. Und dann dieser Moment, das erste Mal Run zu tippen und quasi zu sehen, dass da was funktioniert und dass plötzlich ein Programm startet und ein Spiel startet, was man selber abgetippt hat. Da hat es bei mir Klick gemacht.
Wer kennt das noch? Die guten alten Listings. Für alle, die zu jung dafür sind und für alle, die das Wort verdrängt haben, will ich mal dieses Stichwort erklären. Listings. Das waren seitenweise Programmcode in Computerzeitschriften. Und wenn du in den 80er Jahren ein neues Spiel oder Tool für deinen C64 wolltest, gab es nur einen Weg. Abtippen. Zeile für Zeile. Stundenlang. Warum? Kassetten und Disketten waren Luxus. Teuer, schwer zu bekommen und dazu noch fehleranfällig. Also hieß es, Zeitschrift aufschlagen, C64 anwerfen und lostippen. Poke, Peak, Data, hunderte Zeilen voller kryptischer Befehle und Werte. Ein einziger Tippfehler, Syntax-Error. Und dann durfte man suchen, manchmal tagelang. Aber wenn das Programm dann endlich lief, dieses Gefühl, das war besser als Weihnachten. Listings waren Fluch und Segen zugleich. Nervig wie die Hölle, aber auch der Einstieg in die Programmierung für eine ganze Generation.
Und ihr habt keinen Fehler beim Abtippen gemacht? Das ist ja ganz krass.
Doch, bestimmt. Also ich behaupte, ich sage es einfach mal ja, aber ich sage es mal, das waren so ein, zwei kleine, da hat man dann nochmal reingeschaut, Moment mal, kam natürlich vielleicht eine Error-Meldung oder sowas. Aber es waren Kleinigkeiten, das habe ich jetzt gewissentlich übersprungen. Und dann hat es funktioniert. Und dieser Moment, dass es funktioniert hat, das war für mich irre. Also so, ich habe jetzt einen Computer programmiert. Und dann ging es natürlich ziemlich schnell weiter, dann hat man halt ein bisschen gespielt irgendwie, nach dem Motto, war so ein ganz simples Spiel, irgendwie der Computer denkt sich eine Zahl aus und man sollte die Zahl raten, und dann hat man immer einen Hinweis bekommen, irgendwie die Zahl, die man jetzt eingegeben hat, war entweder höher oder niedriger als die, die man erraten sollte, und dann wurde am Schluss angezeigt, so und so viele Versuche hast du gebraucht, um die Zahl jetzt zu finden, die sich der Computer zufälligerweise ausgedacht hat.
Und, ich kann mich erinnern, der Hannes Rückhammer, mit dem ich auch dann später die Bücher geschrieben habe, und der mich eigentlich zum Computer gebracht hatte in der Schulbank schon, der hatte mich dann irgendwann eingeladen zu sich nach Hause und dann gab es Cola und er hat irgendwie was zu naschen da gehabt. Ich zeig dir was. Der hatte so ein Kinderzimmer, wie man sie damals so hatte, ne, mit diesen ausklappbaren Schreibtischen, kennst du vielleicht noch, ne? Da stand sein 64er drin. Ja. Und dann hatte er alles vorbereitet, dann saßen wir da und dann drückte er auf den Knopf. Und dann sah ich einen Punkt auf diesem Monitor, der machte.
Okay.
Und ich guckte und sagte, und? Was jetzt? Ja, das war's. Nee, was ist das? Das ist die Simulation von dem Ball. Da dachte ich, okay, eigentlich ist er ganz normal gewesen bisher. Dann zeigte er mir das Listing, was dahinter stand, weil es nämlich wirklich die Simulation eines aufdopsenden Balls war. Mhm. Und dann dachte ich, meine Fresse, so viel Arbeit für einen dopsenden Punkt. Mhm. Ich habe damals nur bedingt verstanden, was ihn fasziniert, aber er war völlig fasziniert von all diesen Dingen. Zum Glück, so sind wir dann später auch zu den Computerbüchern und Computersendungen gekommen. Aber du hast dann irgendwann deinen eigenen 64er bekommen. War das Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk?
Was war das? Das war ein Geburtstagsgeschenk in dem Fall, weil ich im Sommer Geburtstag habe. Das hat sich angeboten. Es war der nächstmögliche Zeitpunkt, sozusagen, nachdem ich quasi über meine Schulkollegen ja quasi mit dem Gerät in Berührung gekommen bin. Ich bin am Anfang dann immer mit einer kleinen Tüte rumgelaufen und habe von einem Freund oder sowas von mir, der hat mir dann zwei, drei Disketten geschenkt. Die Disketten habe ich
bekommen. Keine Raubkopien. Und keine Raubkopien.
Dezentrale Sicherheitskopien. gut, waren natürlich so die ersten Spiele, mit denen man in Berührung gekommen ist, die man sich dann kopiert hat. Aber wie gesagt, ich hatte ja meine Tüte, es war ja auch immer an demselben Gerät meines Freundes, wo wir diese Disketten dann auch verwendet haben, weil ich hatte ja selber noch keinen 40. Also von da gesehen war es zwar eine Kopie, aber die ich nur bei ihm eingesetzt habe. Und diese Disketten waren so der Start. Also erstens mal habe ich mich immer zu Hause hingesetzt, habe dann diese Diskette rausgenommen und gesagt, da sind jetzt die Daten drauf, das sieht ja so cool aus, diese Scheibe und überhaupt das mit dem Lochen und
aber jetzt hast du im Sommer dein 64er bekommen. Sommer ist ja Schwimmbad, mit Freunden unterwegs sein und so weiter. Dich hat man dann für den Rest des Sommers nicht mehr gesehen, wie war das?
Nicht nur für diesen Sommer nicht mehr. Also, also ich habe mir das schon ein bisschen eingeteilt, aber der 64er war dann schon sehr, sehr hoch im Kurs. Also definitiv mein Haupthobby und das wurde auch sehr intensiv, dieses Hobby, über die Folgejahre. Meine Eltern hatten natürlich am Anfang, oder meine Mutter in erster Linie, Bedenken irgendwie, ob das jetzt gut ist, wenn ich einen Computer habe, damit ich in der Schule und so weiter, die typischen, klassischen Bedenken der Eltern zu der damaligen Zeit. Konnte ich aber ausräumen. Erstens hat es meine schulischen Leistungen nicht negativ beeinflusst, ganz im Gegenteil, eher vielleicht in Bereichen positiv. Ich habe natürlich auch ein bisschen mit dem Gerät für die Schule gelernt, gemacht.
Hattest du auch diese berühmte Ausrede von allen 64er-Kindern, die den haben wollten, ich brauche den für die Schule, deine Eltern gegenüber verwenden?
Das war natürlich mit ein Argument, dass man damit natürlich auch lernen kann. Der Anteil des Lernens für die Schule war, also speziell für die Schule, war geringer. Ja, es war, aber das war jetzt nicht Spielen, möchte ich auch dazu sagen. Also nicht nur. Okay. Spielen war natürlich ein Hauptanfang, ganz klar, weil man da reinkommt in diese ganze Situation. Was mich dann, jetzt immer wieder bei diesen Disketten und den Kopien, was mich dann ziemlich schnell wesentlich mehr fasziniert hat, waren von diesen Kopien von Spielen, die diese kleinen Programme, diese Vorschaltprogramme,
die Demos, die Intros, vorneweg, die Intros,
die davor waren, genau. Und die haben mich dann relativ schnell viel mehr fasziniert, weil das brutal gut aussah, immer super farbig, bunt, mit Rasterzeilen, mit Logos, mit
das als ich die das erste Mal sah, das brachte mich auch zu dem völlig irren Annahme, dass man mit so einem Computer dann Animationen und Filme machen könnte. Und da bin ich immer zu Hannes und habe dann ein Drehbuch geschrieben, weil ich wollte ja eigentlich immer Filme machen, und habe dann ein Drehbuch geschrieben, habe Hannes das Drehbuch gezeigt, sag, guck mal, das würde ich gerne im 64er sozusagen als Animationsfilm machen. Hannes guckte ungefähr über die ersten 5 Zeilen von diesem Drehbuch, ich hatte glaube ich 8 Seiten geschrieben, und sagte einem nur, das geht nicht. Und das war es dann auch schon. Also für mich war dann deshalb glaube ich auch der Amiga später so ein Kick, weil der halt diese Dinge für normale Anwender machbar machte. Aber kommen wir zurück zum 64er, du hast ihn dann irgendwann das erste Mal ausgepackt. Was war das für ein Gefühl? Wie alt warst du? 12, 13, 14?
14 war ich, ja.
Und wie war das so? Also, wie steht das Ding da?
Also, sagen wir so, wie gesagt, ich habe meinen Eltern bearbeitet, dass ich so ein Gerät unbedingt brauche, und sie haben sich dann breitschlagen lassen. Es hat eine Weile gedauert, aber es hat dann funktioniert, und somit wusste ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt bei dem Geburtstag der 64er da mit dabei liegen wird, sehr groß ist. Und so war es dann auch. Und also für mich war es natürlich, also alles andere war völlig egal. Es war das Highlight, das Mega-Highlight. Und ich, wie gesagt, ich hatte ja schon ein bisschen Berührung davor. Und für mich war das quasi dann jetzt der Einstieg, selber das Gerät zu haben, so oft ich, solange ich will, ein eigenes Gerät zu haben, damit machen zu können, was ich möchte. Das war Wahnsinn.
Tag und Nacht.
Ja.
Jetzt ist ja die Situation, die du hast jetzt. Wir kommen gleich dazu, wie du überhaupt dazu gekommen bist, aber du hast jetzt diesen Ultimate besorgt, den neuen, der jetzt von Commodore herausgebracht wird, das fertige Gerät sozusagen. Ja. Und da hast du dir den zu Weihnachten, glaube ich, gegönnt, hast den auch zu Weihnachten bekommen, aber du hast noch eine gewisse Frist gehabt, bevor du das Unpacking gemacht hast. Das war nämlich erst vor ein paar Tagen. Konntest du es überhaupt erwarten oder hast gesagt, ja komm, das mache ich dann? Und warum hast du dir diese Frist gezogen?
Die war erzwungen. Also die ging es nicht direkt von mir aus. Ich hätte es natürlich direkt an demselben Abend noch aufgepackt. Es lag ein bisschen an meiner Tochter. Meine Tochter ist natürlich, also die ist 10 Jahre alt, die wollte ich da mit dran teilhaben lassen auf der einen Seite. Zweitens kennt sie über mich natürlich aus den letzten Jahren sowieso schon den C64 aus anderen Geräten, die ich jetzt über die Jahre gesammelt habe und bei mir rumstehen habe. Und ich habe auch ihr einen 64er über die letzten Jahre hingestellt, damit sie da ein bisschen was machen kann, und habe ihr ein bisschen was gezeigt. Und deswegen wollte ich das Unpacking eigentlich mit ihr zusammen machen, was sich über Zeit ist viel zu kurz, du kennst es heutzutage. Die Zeit ist schneller vergangen, als ich dachte und meinte. Und den passenden Zeitpunkt habe ich irgendwie nie so richtig erwischt, oder hat meine Tochter wieder keine Zeit oder war nicht da oder so. Und somit hat sich das jetzt eben auf die letzten Tage, also jetzt vor 3 Tagen, habe ich jetzt den C64 Ultimate doch endlich mal ausgepackt. Und
Du hast nicht heimlich reingelinst?
Nein, nicht mal das, weil ich wollte wirklich original auspacken, ohne was verändert zu haben. Und die Kiste da hinten.
Wie erklärt man einer 10-Jährigen, dass Papa das mal so fasziniert hat?
Meine Tochter hat daraufhin, als es dann ausgepackt war und angesteckt war am heimischen Fernseher, jetzt ja über HDMI, das ist ja der Vorteil jetzt von dem neuen Gerät, dass es an moderne Bildschirme wunderbar anzuschließen ist. Als es da stand auf dem kleinen Tischchen vor dem Fernseher und es angeschaltet war und geleuchtet hat, ist das Erste, was meine Tochter gemacht hat, sie ist zu ihrem Handy gegangen, hat Fotos gemacht von diesen superschönen bunten Farben und hat in einem WhatsApp-Status, das war nicht meine Idee, das hat sie von sich aus gemacht, hat in einem WhatsApp-Status ein paar Fotos reingestellt von diesem bunt leuchtenden Gehäuse quasi von dem 64er. Aha. Und hat dazu geschrieben unten drunter als Kommentar, mein Papa hat sich zu Weihnachten selbst dieses Gerät geschenkt, und dann noch ein paar Smileys und Herzchen dahinter und so, und war total stolz und hat es quasi ihren Freundinnen darüber mitgeteilt oder ihrem kleinen WhatsApp-Kreis, dass sie jetzt da eben einen 64er hat, den ich mir selbst geschenkt habe.
Daraus entnehmen wir schon, dass du die zweite Variante hast. Es gibt ja drei Varianten. Das ist, glaube ich, der Basis sozusagen, die Basisedition, dann Starlight und die Founders Edition. Vielleicht kurz mal zum Beschreiben, was ist der Unterschied zwischen diesen drei Geräten, die man bestellen kann?
Also, die Basic Edition ist die typisch beige Brotkastenversion des C64, wie ihn jeder von uns kennt. Und wie er von damals bekannt war, das ist Absicht jetzt auch, dass das jetzt damit angefangen hat, dass man einfach klassisch mit dem gleichen Design anfängt, so wie der 64er damals ausgeschaut hat. Das ist die Basic Edition. Die Starlight Edition ist eine Variante, die entstanden ist mit einem transparenten Gehäuse. Da sind LED-Streifen verbaut und das lässt sich quasi beleuchten. Du kannst im Menü von dem neuen C64 Ultimate diese LED-Farben beeinflussen, wie sie leuchten sollen, wie sie sich verändern sollen. Du kannst sie auf feste Farben einstellen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Das ist also wie das heute von Spiele-PCs auch kennt.
Genau, also so im Rahmen von dem, dass heutzutage ja solche Sachen immer gemoddet sind irgendwie und PCs haben bunte Lüfter drin oder die RAM-Riegel leuchten Außenfarben und so weiter. Das ist so ein bisschen die Anlehnung daran und es sieht natürlich auch brutal schön aus. Auch die Tastatur von der Starlight Edition, die ich habe, ist transparent, mit transparent farbigen Tasten, so dass die LEDs durchscheinen können. Wenn es einen stört, kann man das natürlich auch ausschalten. Dann hat man eigentlich auch eine sehr schöne Tastatur, die man wunderbar erkennen kann. Wenn das Licht durchleuchtet, kommt es manchmal ein bisschen drauf an, dann sind die Zeichen manchmal ein bisschen schlechter zu lesen, jetzt am Abend, wenn es dunkel ist und so. Aber es sieht halt echt schön aus, muss man echt sagen. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Und das ist die Edition. Und die Founders Edition ist auch in Anlehnung an den damaligen goldenen C64, den es gab, um 1 Millionsten Verkauf des C64, hat Commodore eine goldene C64 Edition rausgebracht. Das war ein goldenes Gehäuse mit goldener Tastatur, also vergoldet, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, es war schon echtes Gold, aber es war vergoldet. War irgendwie limitiert auf 1000 Stück oder so, also sehr gering im Verhältnis. Und das war auf einer Platine und da war vorne der 64er drauf. Das konnte man sich quasi an die Wand hängen. Und das war auch so eine Art, der 1 Millionste 64er als Jubiläum sozusagen.
Um das korrekt zu sagen, melde ich mich mal zu Wort, der Hannes. Was Jürgen sagt, stimmt zum größten Teil. Der goldene C64, goldene Edition, war aber nicht wirklich mit echtem Gold überzogen, sondern sein Gehäuse wurde mit einer goldfarbenen Lackierung versehen und auf eine Acrylplatte montiert, um den 1 Millionsten in Deutschland verkauften C64 zu feiern. Es gab aber viele Fälschungen, bei denen nur Goldfarbe aufgetragen wurde, während die Originale eine spezielle interne Lackierung hatten und von Hand nummeriert waren. Die echte goldene Edition von 1986 hatte ein goldfarbenes Gehäuse, innen und außen lackiert, eine weiße Tastatur, graue Funktionstasten und eine handgeschriebene Seriennummer auf dem Typenschild.
Und diese Founders Edition ist eben auch ein goldenes Gehäuse, also ein transparent goldenes Gehäuse, so leicht bräunlich und durch die LED kann man es dann sich gold beleuchten und hat auch eine vergoldete Tastatur, allerdings nur Farbe, kein echtes Gold. Sieht aber halt auch fürs Regal super schön aus und unterstützt das gesamte Projekt dieses Relaunches von Commodore jetzt dadurch und ist auch limitiert, ich weiß nicht wie viel Stück, aber auch geringe Zahl. Und wenn man das eben supporten wollte, dann konnte man sich diese Founders Edition bestellen.
Vom Pricing her, wie unterscheiden die sich?
Also es gab jetzt einen Einführungspreis, jetzt bis Weihnachten, das ist jetzt leider schon rum, bis zum 31.12. Da war es so irgendwie 30, 40 Euro billiger. Und jetzt die realen, also die jetzt gültigen Preise, die Basic Edition liegt bei 300 Euro, respektive Dollar, die Starlight Edition bei 350 und die Founders Edition bei um die 400 oder so. Oder 450 oder was.
Jetzt diese drei Editions, ich würde mal sagen, die Basic ist so ein bisschen für Leute, die sagen, ich will einfach nur damit spielen und Spaß haben, ich will diese alten Zeiten wieder haben. Die andere ist schon für diejenigen, die sagen, ich will schon auch, dass die Leute sehen, dass ich dieses spezielle Gerät habe. Und die dritte ist, wie du gerade gesagt hast, eigentlich mehr fürs Regal als fürs echte Nutzen, oder? Ja.
Also die Founders Edition, man kann sie benutzen, es ist ein vollwertiger 64er. Ich werde sie nicht benutzen, ich werde sie mir wirklich ins Regal stellen als zum Anschauen. Aber man kann sie natürlich ganz genau benutzen, wie alle anderen Editions auch. Das ist ein vollwertiger 64er.
Das bringt mich jetzt zu einem Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Nämlich, jetzt muss man kurz in deine Vergangenheit zurück. Du hattest deinen ersten 64er und du bist dann junkie-artig nie wieder davon losgekommen. Du hast dann später angefangen, Geräte zu sammeln. Erzähl mal kurz, was du so gemacht hast, in welchen Reihenfolgen und wie du dann damit sozusagen gearbeitet hast.
Also, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, diese Intros von diesen Spielen, die man sich kopieren konnte auf dem Schulhof, die haben mich wahnsinnig fasziniert. Ich fand das brutal spannend. Was ist das? Ja. Woher kommt es? Wer macht das? Und was ist da dahinter? Also die Computerszene, die es bis heute gibt auf dem C64, also auf jedem Computer so gesehen natürlich, aber der 64er ist schon prägend für diese ganze Geschichte gewesen. Heutzutage nennt sich das Ganze Demoszene, muss man jetzt sagen. Also aus diese Intros waren kleine Vorspende. Also nach dem Motto, die Spiele damals waren kopiergeschützt. Es gab irgendwelche findigen Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, das ist zwar schön, dass ich das nicht kopieren darf, aber ich will es kopieren oder ich möchte wissen, ob ich es trotzdem schaffe, es zu kopieren. Und die haben dann quasi über ihr Computerwissen dementsprechend über probieren und testen und herausfinden. Also dieser Forscherdrang, sage ich jetzt mal, haben die halt es geschafft, diesen Kopierschutz zu entfernen. Und dann
die Softwareindustrie damals hat es anders genannt, aber Forscherdrang ist schon eine schöne Formulierung.
Ich möchte es aus damaliger Sicht wie auch aus heutiger Sicht, ich möchte es ein bisschen, auf der einen Seite war es so ein bisschen Robin Hood-Gedanke und auf der anderen Seite war es einfach diese Challenge. Also ich habe es dann selber miterlebt, weil ich, wie gesagt, in diesen Bereich dann auch sehr intensiv eingestiegen bin. Und für mich war das immer eine Sache, ich möchte wissen, ob ich besser bin als die Firma, die sich das hat einfallen lassen. Also das war für mich immer der Drang. Da ging es nicht darum, es gab, also jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein sehr breites Feld. Ja? Es gab natürlich auch Leute, die das sozusagen dann für sich genutzt haben und gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier ein Spiel, kann ich kopieren, das verkaufe ich jetzt meinen Schulfreunden auf dem Schulhof oder so. Oder es gab sogar Anzeigen damals in Computerzeitungen, wo dann Leute gesagt haben, hey, ich habe hier die neuesten Computerspiele, schick mir deine Disketten und noch, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Mark und dann schicke ich dir die Dinger vollkopiert zurück. Und damit haben die...
Ja, es wurde auch getauscht, ne? Also der eine hatte das, der andere hatte jenes und
das
gab's
auch. Ja, darauf will ich jetzt gleich kommen. Das eine war, dass sozusagen kommerzialisieren und das habe ich auch immer verabscheut, beziehungsweise das fand ich nie gut, weil ich gesagt habe, hey, also wenn man es kopieren kann, warum soll es dann Geld kosten und vor allem, warum soll ich dann demjenigen Geld zahlen, weil der hat ja, der verteilt es nur und verdient sich jetzt dann was dran und das Spiel ist eigentlich frei zu kopieren. Also das ist das eine. Das andere, was du jetzt angesprochen hast mit Tauschen, das war eher so die Computerszene im allgemeinen Bereich, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich, da wurde wirklich getauscht. Es wurde kein Geld dafür verlangt. Sondern der eine hat Disketten gehabt.
Klassisches Schulhof-Ding, ne?
Ja, genau. Es war diese Schulhof-Geschichte. Das heißt, du hast Disketten mitgebracht, da war das Spiel drauf, der andere hat dir eine andere Diskette gegeben, da war ein anderes Spiel drauf. Und somit hat man es ausgetauscht. Und so hatte dann jeder das Spiel und konnte es spielen, weil das Taschengeld natürlich so oder so nicht gereicht hätte, um sich alle Spiele, die man hätte haben wollen, sich kaufen können. Ja. Weit weg davon. Das andere war ja auch, ich meine, also jetzt muss ich wieder von mir reden, es war ja dann so, dass man also wirklich eine ganze Menge Spiele mit der Zeit bekommen hat oder sich zusammensammeln konnte. Man hatte gar keine Chance, das alles zu spielen. Also es war, also viele Spiele sind bei mir in der Diskettenbox drin gestanden, die habe ich kein einziges Mal gespielt, weil ich gar keine Zeit hatte.
Aber die Demos, also ich kann bei mir sagen, ich bin nie ein Spieler gewesen. Also ich war immer eher auf Produktivitätssoftware und so.
Ich habe mir immer nur kurz angeschaut, wie gut ist es? Und das war's.
Genau. Aber noch, das habe ich oft nicht gemacht. Mich haben tatsächlich diese Demos, diese Intros, also sozusagen die Cracker hinterließen damit ja eine Duftmarke ihrer Qualität, ihres Könnens. Das heißt, diese Demo am Anfang, Animation, Sound, wo man sagt, boah, das kommt aus dem 64er raus, waren völlig faszinierend. Das Spiel danach habe ich oft gar nicht angeguckt. Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich habe vor allem die Demos angeguckt. Ich war da, glaube ich, auch nochmal spezifisch. Aber ich glaube schon, dass das, was du gerade beschreibst, ein wichtiger Knackpunkt war. Einerseits hat die Industrie natürlich dieses Cracking, dieses Graukopieren von Spielen natürlich gehasst und gesagt, das geht nicht, weil schlicht und ergreifend die Leute halt gesagt haben, jemand hat sich Mühe gemacht, das zu schreiben und jetzt kriegt er nichts dafür. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte war, es hat natürlich unglaublich viele Leute überhaupt erstmal angezündet, das zu machen, sodass später daraus was entstanden ist. Also da schlagen bei mir auch immer so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits mein Gerechtigkeitssinn, der sagt, jemand hat sich Mühe gemacht, ein Spiel zu programmieren, der sollte dafür was bekommen. Ja. Andererseits, es war eine Impulssituation damals, die schon sehr wichtig war. Aber zurück zu deinen Rechnern. Du hast dann ja beschlossen irgendwann, dass du wieder zurückgehst, hast einen ganz anderen beruflichen Weg gemacht, in der IT schon, aber hast dann gesagt, ich will wieder einen 64er. War das erste Mal, dass du wieder einen 64er
haben wolltest? Falsch formuliert, es hat nie aufgehört. Also der 64er war immer bei mir über alle Jahre aufgebaut, sofort funktionsbereit, genauso wie mein Amiga, der daneben steht auf meinem Schreibtisch. Das habe ich immer, das war für mich immer Priorität Nummer eins. Ich habe die Geräte nie abgebaut oder in den Keller gestellt oder auf dem Dachboden oder sonst was. Sie waren immer aufgebaut, bloß dann die Nutzungszeit ist gesunken, sagen wir so. Dadurch, dass die Geräte immer da waren und ich bin auch immer der Szene dementsprechend treu geblieben, habe mir die ganzen Demos über die Jahre angeschaut, die bis heute rauskommen für das Gerät und wahnsinnig faszinierend sind, bis heute und auch weiterhin. Und dass das Gerät immer da stand, habe ich mir dann irgendwann gedacht, also damals gab es einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja okay, der 64er ist jetzt eigentlich, Commodore war pleite. Es gab es nicht mehr, wo ich mir dann gedacht habe, was mache ich eigentlich, wenn mein Computer irgendwann mal kaputt gehen sollte? Das ist ja doof, will ich nicht, ich will auf den 64er nie verzichten. Und dann hat es eigentlich angefangen, die Zeiten des Internets mit eBay und so weiter, dass ich dann gesagt habe, okay, ich schau halt mal, vielleicht verkauft ja jemand irgendwie einen 64er in schönem Zustand dementsprechend. Und dann würde ich mir einfach so ein, zwei, drei kaufen.
Und dann ein, zwei, drei.
Ich komme gleich noch dazu. Und dann habe ich halt immer wieder auf eBay gesucht und einen Filter erstellt und so. Und dann kamen die Angebote rein. Und dann waren halt von super schön bis super scheußlich alles dabei, so ungefähr. Und auch preislich von günstig bis super teuer. Und ich habe dann versucht auszuwählen und habe halt ein paar Auktionen dann auch dementsprechend für mich entschieden und die mir die Geräte geholt. Die habe ich dann schön säuberlich sozusagen archiviert, wenn man so will, damit ich halt immer welche zur Verfügung habe, war so mein Gedanke. Mhm. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Ich habe mir die Sachen gekauft und habe sie nicht sofort archiviert, sondern ich habe sie erstmal gekauft. So rum. Und habe dann natürlich weiter auf eBay geschaut, weil ich wusste ja nicht, ob das, was ich mir gekauft habe, auch wirklich das erfüllt, was ich mir vorgestellt habe. Und dann kam natürlich das nächste Angebot bei eBay über die Wochen, Monate und wenigen Jahre. Und da gekauft, dort gekauft. Und das könnte auch noch schön sein. Und Dings, und falls das andere nichts ist, dann verkaufe ich das wieder. Und dann nehme ich lieber das, weil das sieht noch schöner aus. Hm. Okay, um es kurz zu machen.
Wie viele sind eine Sammlung jetzt?
Von, das ist jetzt überschlagen, also so 30, 64er, 12, 128er, 1581er Floppies, 20, 1541er Floppies, Joysticks, Netzteile. Also eine gute Sammlung.
Okay. Deine Familie, hat sie noch Platz in eurem Haus?
Ja. Also es ist, wie ich vorhin sagte, es ist archiviert. Ich habe mich dann hingesetzt, irgendwann mal alle Pakete aufgemacht und habe in mehreren oder in wenigen Wochen mal alles durchgetestet. Also jedes System angesteckt, aufgebaut, geschaut, ob es funktioniert, wie gut es funktioniert, was kaputt ist, falls. Und habe das Ganze dokumentiert und archiviert und in Kartons verpackt im Moment. Und da ist der Großteil im Moment noch. Und dann, jetzt mache ich einen größeren Sprung, dann kamen so Sachen wie das 1541 Ultimate Modul, was der Anfang mehr oder minder von dem hier hinten, von dem C64 Ultimate damals dargestellt hat, weil das war der
Start. Da musst du kurz erklären, was tat dieses Modul?
Genau.
Was war das?
Dieses Modul war ein Ersatz für eine Floppy. Das heißt, du konntest einen normalen 64er nehmen, handelsüblich, wie er da war, egal ob neues Gehäuse, altes Gehäuse, was auch immer, normalen 64er, und in den Modulport hinten dieses Modul reinschieben. Und dieses Modul hat die komplette Floppy ersetzt. Es war ein FPGA-Nachbau.
Aber nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch.
Genau, als man könnte jetzt sagen, Emulation ist es aber nicht. Es ist eine Nachbildung des kompletten Floppies innerhalb der FPGA-Methodik, die heutzutage möglich ist. Also ein FPGA ist ein programmierbarer Chip, der in der Lage, also das ist quasi erstmal ein weißes Blatt Papier. Und du kannst in einem FPGA eine Schaltung, eine x-beliebige Schaltung von einem Computerchip, der existiert, nachbilden. Und zwar eins
zu eins. Also virtuell quasi verdrahten.
Genau, virtuell verdrahten. Und dann schiebst du diese Matrix sozusagen, diese Programmierung in diesen FPGA-Chip rein, flasht den damit und ab dann ist der Chip dieser Chip, den du nachbilden wolltest. Und zwar 1:1.
Okay.
Ja.
Wir reden gleich noch ein bisschen ausführlich über das FPGA-Thema, weil wir da später auch für den 64er, also für das Gerät jetzt, was du jetzt neu hast, dazu kommen. Klar ist auf jeden Fall, dein Herz gehört dem 64er, du hast dann auch noch andere Geräte gekauft, die Peripherie, aber du fingst dann an mit diesen, ich sag mal, modernisierten Varianten zu arbeiten. Und da gab es ja dann nicht nur die Floppy, sondern es gab dann Stück für Stück auch andere Dinge.
Genau, also derjenige, der dieses 1541 Ultimate-Modul hergestellt hat, das war damals eine Studien, also soweit ich es gehört habe, war das ein Studienprojekt von ihm in der Uni. Okay. Und er hat sich das eben rausgesucht und hat gesagt, er bildet das Floppy jetzt nach. Er wollte, dieses Modul hätte eigentlich nie kommerziell rauskommen sollen, sondern er hat es dann in verschiedenen Foren, hat er dann sein Projekt dargestellt, also in 64er Foren, und das Feedback war so enorm, dass die Leute gesagt haben, das kann nicht nur ein Uni-Projekt bleiben, du musst das rausbringen, du musst das verkaufen, wir wollen das kaufen. Und dann kam eben der Effekt, dass er sich da Gedanken gemacht hat drüber und das Modul wirklich dann hergestellt hat. Und es ist ihm aus den Händen gerissen worden. Und der nächste Schritt, also als er gesehen hat, dass das bestens funktioniert, er kam dann damit auch quasi in diese ganze 64er-Szene rein und in die Leute, an die Leute ran, die eben immer noch heutzutage mit den Geräten arbeiten und arbeiten wollen. Und irgendwie, weswegen auch immer, das weiß ich jetzt nicht, wie er sich dazu entschieden hat, aber der nächste Step war dann, dass er gesagt hat, okay, wenn ich eine Floppy nachbilden kann in einem Modul, dann kann ich bestimmt auch den Rest vom 64er nachbilden. Und daraus ist quasi das Ultimate 64 entstanden. Das war eine Platine, auch auf FPGA-Basis, wo das Modul ein Teil davon sozusagen war und der Rest vom C64, die ganze Chip-Konstruktion quasi mit SID, mit Videochip, mit Kernel etc. Auch eben im FPGA nachgebildet wurde und dadurch ist eine komplett kompatible Platine entstanden, die du in ein Original 64er Gehäuse reinbauen kannst. Und damit hattest du einen neuen 64er mit weiteren Funktionen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Gerät dann langsam, weil diese Platine hatte auch eben schon Vorteile wie ein HDMI-Ausgang, Netzwerkanschluss, Wi-Fi.
Also er hat nicht nur nachgebaut, er hat da schon angefangen zu modernisieren.
Genau. Also es ging darum, die alte Retro-Idee und den Spirit zu erhalten und auf die heutige technischen Anforderungen, weil Monitore mit S-Video-Eingang wurden immer weniger.
Und kriegst du praktisch kaum, und wenn, dann sind sie meistens ziemlich überteuert, finde
ich. Genau, also wenn du jetzt einen Original 64er-Monitor heutzutage kaufen willst oder sowas, dann zahlst du definitiv, also wenn er gut erhalten ist sowieso, zahlst du nicht gerade wenig. Und das ist halt schwierig. Und vor allem hast du wieder so einen schweren Kasten. Ich meine, jeder kennt diese Fernsehröhren, die es damals waren. Heute sind es Flachbildschirme, heute sind es einfach andere Eingänge. Und das alles hat dieser Nachbau, das Ultimate 64 quasi berücksichtigt. Okay. Allerdings nicht ausschließlich, sondern, und das war ja das Nächste, und das ist eben das, was ich an diesem Projekt so geschätzt habe oder schätzen gelernt habe, er hat immer versucht, das Alte zu erhalten und Neues dazu zu machen. Das heißt, du kannst, wenn du willst, einen alten 64er-Monitor an diese Platine anschließen. Du kannst ein altes Floppy anschließen. Du kannst eine Datasette immer noch anstecken, wenn du willst. Musst du aber nicht. Ja, du kannst halt auch einfach an deinen Flachbildfernseher mit dem HDMI-Kabel hingehen und hast trotzdem ein super Bild, genauso wie du es damals auf dem Monitor hattest. Und diese beiden
Welten. Schon mal als Spoiler für diejenigen, die sich fragen, warum redet ihr über diese Geräte? Ganz einfach. Das ist die Basis dieses neuen Computers. Das heißt, der Computer, den wir jetzt gerade da kaufen können als fertig assembliertes Ding, ist nicht brandneu mit allen Teilen, sondern ist aus dieser ganzen Welt heraus entstanden. Das, glaube ich, muss man einfach mal deutlich sehen. Das beantwortet übrigens auch die Frage eines, ich habe eine Abstimmung gemacht bei LinkedIn, bei Facebook und bei YouTube, ob wir überhaupt dieses Thema Ultimate angehen sollen, weil ich dachte, gibt es so viel darüber, wollen die vielleicht gar nicht. Die Zustimmung war überwältigend groß, also 80% der, ja natürlich, klar, im Digisaurier-Stil. Wir bemühen uns jetzt mit dem neuen Digisaurier, der jetzt gerade bei mir hier im Studio ist. Aber was ich sagen will ist, der eine hat mir dann geschrieben, ja, ich interessiere mich auch dafür, aber ich warte lieber noch ein bisschen, bis die Kinderkrankheiten vorbei sind. Faktenlage ist, das hat der Ilkay geschrieben auf LinkedIn, glaube ich, Fakt ist, er muss auf gar nichts warten, weil eigentlich Kinderkrankheiten gibt es aber doch gar keine mehr, oder?
Genau, also das Ultimate 64 war das erste Board. Dann gab es in der Folge, also es ist schon mindestens 2017, glaube ich, kam das raus.
Okay.
Dann kam irgendwie ein, zwei Jahre später kam das Ultimate 64 Elite. Das war eine kleine Modifikation, die da stattgefunden hat. Dann gab es beide Varianten. Und jetzt vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren gab es das Ultimate 64 Elite 2. Das Ultimate 64 Elite 2 Board ist die Basis vom C64 Ultimate. Das heißt, das ist schon die dritte Iteration eigentlich von der Board-Variante, die inzwischen entwickelt wurde von Gideon eben, von Gideon Industries oder wie er sich nennt, Architectures, glaube ich, heißt er, in Holland. Und von dem ist das Ganze sozusagen. Und Commodore, das neu gegründete Commodore, hat alle Leute, die in der Szene aus den letzten Jahren irgendetwas für den C64 hardwaremäßig entwickelt und hergestellt haben, hat jetzt quasi all diese Leute zusammengesammelt und hat jetzt aus allen Einzelprojekten ein fertiges Produkt zusammengebaut, was man sich vorher hätte, halt von dem hättest du das bestellen müssen, von dem anderen hättest du was anderes bestellen müssen, wie gesagt, Tastatur, Gehäuse, Platine, Joystick, was auch immer. Und jetzt kannst du quasi alles über Commodore selber neu kaufen im fertigen Gerät. Und zwar wirklich Plug and Play, du packst es aus, steckst ein Stromkabel an, steckst das HDMI-Kabel an und kannst sofort loslegen. Oder du hast noch alte Floppies, steckst du die auch an, kannst sogar mit echten Disketten wunderbar wieder anfangen, so wie damals.
Wenn man zusammenfasst, kann man also sagen, die haben das Beste aus dieser Retro-Szene oder vermutlich das Beste zusammengeholt. Wobei die Frage ist, du kennst ja diese Szene sehr gut. Haben sie wirklich die Besten zusammengeholt oder nur das, was sie kriegen konnten?
Ich möchte sagen, Commodore hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht bisher, weil sie haben wirklich geschaut, die attraktivsten Entwicklungen in diesem Hardware-Bereich zusammenzubringen und wirklich das jetzt in dieses Produkt zu vereinen. Es gab schon vor dem 1541 Ultimate gab es so einen kleinen SD-Kartenadapter, den du auch an 64er anstecken konntest. SD 64 IEC oder so, irgendwie sowas. Das ist quasi nur ein kleiner Adapter, der quasi es ermöglicht, dass du über SD-Karten Disk-Images oder Programmfiles, digitalisierte Programmfiles vom 64er wie ein Floppy dann in den 64er reinkriegst. Ist aber weitaus nicht so universell und ultimativ, so wollte ich sagen, wie jetzt dieses 1541 Ultimate. Also der Name ist schon gewissermaßen Programm, weil also das Modul, wie auch jetzt die Platine, das Ultimate 64, wirklich, ich behaupte, das Beste von allen Welten vereint in einem Produkt. Das ist Wahnsinn eigentlich, was mit dieser Platine einfach alles möglich ist.
Jetzt reden wir, wenn wir über Hardware reden, ja davon, wir kriegen ein fertiges Produkt. Aber selbst, das hast du mir, glaube ich, erzählt, selbst bei der Tastatur haben sie einen ganz speziellen Freak engagiert, der die macht, also Freak jetzt im positiven Sinne, weil die Tastatur ist nicht trivial beim 64er, auch wenn man denkt, das sind doch nur so grobe Klötzchen. Da gab es ein paar Besonderheiten, ne?
Das stimmt. Die Tastatur, also die Tastatur, so wie sie jetzt existiert, ist auch einen langen Weg gegangen. Das war vor Corona, war das noch, gab es einen Amerikaner, der hat ein Kickstarter-Projekt aufgesetzt mit neuen Keycaps, also nur die Tastenkappen vom 64er für bestehende Tastaturen, wenn man Lust hat oder wenn man vergilbte Tasten hat oder sowas und man wollte einfach mal wieder schöne neue Tasten haben. Nicht nur neue, sondern
jetzt muss ich kurz erklären, Kickstarter heißt, jemand hat Geld eingesammelt in der Community und gesagt, gebt mir Geld, dann kann ich das probieren. Genau. Und dann hat er das aber mehr als nur probiert. Der hat sich ja richtig reingehängt. Ne?
Ja. Also Kickstarter ist eine Plattform, da kann man, wenn man irgendwelche Ideen hat, kann man sagen, okay, das ist meine Idee. Und man kann Leute suchen, die sagen, ja, die Idee finde ich gut, dafür will ich Geld zahlen, damit sich diese Idee realisieren lassen wird. Dann kauft man sozusagen im Vorkauf schon ein Produkt, was es noch gar nicht gibt unter Umständen, und dann ist dieses Projekt eben sammelt Geld ein und kann mit diesem vorab eingesammelten Geld quasi dieses Projekt dann umsetzen. Im Bestfall funktioniert es dann auch, und dann bekommen alle Leute, die sich vorher dran beteiligt haben, meistens zu einem etwas vergünstigten Preis, weil sie ja ein Risiko mitgetragen haben, es könnte ja auch nicht funktionieren, dann eben dieses Produkt als erste zum Beispiel. Und diese Keycap-Geschichte war genau das Gleiche. Er hat diese Kampagne aufgemacht und hat gesagt, hey, ist das überhaupt interessant? Wer würde das wollen? Und das Feedback war riesig. Also er hat in kürzester Zeit diese Mindestsumme, die er gebraucht hat, um das Projekt starten zu können, eingesammelt und noch viel, viel mehr. Und hat sich dann...
Aber er ahnte nicht, wie viel Zeit und Aufwand ihm das kosten würde.
Im Nachhinein, also er hat dann immer regelmäßig Blog-Einträge geschrieben, irgendwie, wie der Status von dem Projekt ist. Und da hat man wirklich herausgelesen über die Jahre. Wie gesagt, dann kam Corona, das hat ihn dann auch noch dementsprechend zurückgeworfen, weil ja dann die ganzen Produktionsgeschichten nicht mehr so funktioniert haben und so. Das war ja alles eingeschränkt erstmal und so. Das hat ihn dann auch eine ganze Ecke Zeit gekostet. Und er hat dann immer wieder beschrieben, wie schwierig es war, entsprechende Firmen zu finden, die überhaupt noch heutzutage in der Lage sind, diese besonderen Tastenkappen vom 64er produzieren zu können. Weil, wenn man sich die Tastatur vom 64er anschaut, wenn man da seitlich drüber schaut in der Länge, dann sieht man, dass das eine gebogene Tastatur ist. Jede Tastenreihe hat andere... Da sind die Tastenkappen anders geformt. In jeder Reihe sind sie etwas anders geformt, weil die so einen leichten Bogen machen. Und das ist heutzutage absolut nicht mehr einfach zu produzieren, beziehungsweise dementsprechend aufwendig. Und das hat er sich auch, wie gesagt, in seinen Blog-Einträgen hat man es dann lesen können. Er hat sich nie vorgestellt, dass das so kompliziert werden würde, bis er quasi wirklich eine Firma gefunden hat. Und er ist über viele Firmen gegangen, Samples gemacht haben von den Tastaturkappen und ihm dann geschickt haben. Und immer war irgendetwas, was ihm nicht getaugt hat. Das nächste Problem
jetzt
war
jetzt muss man aber sagen, er ist ja nicht mit Lineal und Bleistift reingegangen, sondern er hat sich ja wirklich hochgradig Laser vermessen, oder?
Richtig. Er hat jede einzelne, also für den Start hat er jede einzelne Kappe von einem Original, also nicht nur von einer Tastatur, sondern von verschiedenen Tastaturen genommen, weil er sich nicht sicher sein konnte, sind die überhaupt alle wirklich gleich. Was sich dann auch wieder rausgestellt hat, dass sie das nämlich auch nicht waren. Komme ich gleich dazu. Er hat jede einzelne Taste Laser vermessen und selber 3D-Models von jeder einzelnen Taste erstellt, damit er quasi die 3D-Daten hatten, die er dann den Firmen hat schicken können, damit die nach diesen 3D-Daten dementsprechend ein Werkzeug haben herstellen können, also eine Pressform, damit die Tasten eben produziert werden konnten. Das war schon mal der erste Riesenaufwand. Das zweite war, dass er festgestellt hat bei dieser Vorarbeit des Vermessens, dass Commodore damals 3 verschiedene Keyboard-Varianten hatte, also von den Tastaturkappen her, also von den von der Aufnahme auf der Tastatur quasi, da sind ja kleine,
also wie die aufgeklickt werden,
kleine Stempel drauf, genau, und die Tasten klicken in diese Stempel auf der Tastatur ein. Und von diesen Stempeln gab es 3 verschiedene Varianten, die nicht so richtig kompatibel miteinander waren. Das lag daran, dass offensichtlich damals die Tastaturen von verschiedenen Firmen auch produziert wurden von Commodore.
Check für Mill, der hat gekauft, was er kriegen konnte, wo es günstig war. Einfach, also klar. Ne?
Genau, und das war ja ein fertiges Produkt. Das heißt, das war ja egal. Für die Tastatur hat es ja funktioniert. Es ging ja nur darum, dass die Tastatur, dass die gibt und dass die am Ende funktioniert. Somit war das eigentlich wurscht, was da drunter war. In dem Fall war es dann nicht egal, weil es sollten ja Tastaturkappen für möglichst eine breite Möglichkeit von bestehenden C64-Geräten möglich sein, dass die auch passen. Und er hat dann festgestellt, dass es 2 Varianten sehr, sehr häufig gab und eine dritte, die gab es zwar auch, aber die war relativ selten. Deswegen hat er sich dann kompromissweise dafür entschieden, dass er 2 Varianten versucht hat zu unterstützen und hat in seinem Design an diesem Stempelmechanismus sozusagen, wie die Kappe auf die Tastatur dann gedrückt werden kann, eine Variante entwickelt, die für diese beiden Varianten funktioniert hat, so dass es tragbar war, sagen wir mal so.
Also die dritte Variante, die hatte Pech,
oder? Die hatte Pech in dem Fall, aber die gab es wirklich anscheinend nur sehr, sehr selten. Und das, er hat dann Umfragen gemacht und so weiter und hat geschaut, irgendwie herauszufinden, haben das jetzt viele oder nicht. Und es hat sich wirklich herausgestellt, dass 2 Varianten wirklich, also sehr, sehr breit verbreitet waren. Und er hat dann auch geschrieben, okay, diese dritte Variante kann er nicht supporten, da werden dann die Tastaturkappen nicht funktionieren. Und aus diesem Projekt, als das abgeschlossen war, war schon echt lang gedauert hat und echt schwierig war, hat er dann als...
Wir reden von mehreren Jahren, ne?
Ja, es hat einige Jahre gedauert. Hat er dann gesagt, oder auch wieder eine Umfrage gemacht, wenn er das abschließt, ob es Interesse geben würde in der Szene, eine Komplett-Tastatur zu haben. Also sozusagen, das, dann konnte er wenigstens auch bestimmen.
Unterbau.
Genau, also mit Unterbau, also wirklich komplett. Und daraus ist das sogenannte Blingboard 64 entstanden. Und das war auch wieder eine Kickstarter-Kampagne, hat auch wieder unglaublich gut funktioniert. Und damit hatte er dann natürlich die Möglichkeit, selber ein bisschen mehr zu bestimmen, wie soll das Ganze dann ausschauen. Er musste nicht auf eben Stempelgeschichten dann aufpassen, sondern das waren dann wirklich Cherry-Tastatur-Basics sozusagen, von den Einzeltasten und von den Aufnahmetasten quasi. Und er konnte dann seine eigenen Keycaps eben dafür dann auch produzieren. Natürlich im Form von original 64er-Tasten, aber auch wieder mit verschiedenen Farben etc. Und eben, jetzt bin ich wieder bei der Starlight Edition, mit LED-Beleuchtung. Also er hat sich dann rausgenommen, okay, er macht das, wenn, dann muss ein bisschen mehr dabei sein. Er kann in diesem Blingboard jede einzelne Taste RGB-mäßig beleuchten, und zwar individuell, und noch weitere Features, die er dann natürlich damit reingebaut hat, damit man natürlich einen gewissen Mehrwert hat. Aber voll kompatibel zu alten 64ern, dass man quasi die Tastatur nehmen kann, in einen Original 64er statt der entsprechenden Tastatur, die vielleicht vergilbt ist, reinbauen könnte, ansteckt und dann auch nutzen kann.
Bevor ich jetzt zum nächsten Kapitel komme, in dem wir uns unterhalten, wir haben jetzt eigentlich den langen Weg zu dem Gerät beschrieben, der dahinter steckt, mit nur ein paar Beispielen. Jetzt interessiert mich, du hattest ja gerade vor kurzem dein Unpacking von deinem Starlight. Es interessiert mich so ein bisschen Folgendes. Was du beschreibst, zeigt ja, wie viel Liebe und Energie Leute da reingesteckt haben, diese Dinge zu machen. Das entstand immer aus, ich will das mal probieren. Das war nie ein hoher kommerzieller Aspekt. Das war immer ein, ich möchte das gerne wiederherstellen, möchte das gerne wiederhaben, aber mit neuen Features oder verbessert oder. So, all diese Liebe, diese einzelnen Leute in diese Komponenten reingesteckt haben, die man sich dann kaufen konnte, wo man sich selber den Rechner dann zusammenstellen konnte, sozusagen. All diese Liebe, als du jetzt das Unpacking hattest von deinem Starlight, von deiner Starlight Edition, hast du das Gefühl gehabt, das hat Commodore auch verstanden und jetzt unter den neuen Eigentümern auch umgesetzt?
Das ist das, was man von Anfang an gemerkt hat, finde ich, dass diese Liebe zum Detail von Anfang an da war. Also ich hab's ja auch jetzt, das ist jetzt quasi im Frühjahr 2025 ist die Idee entstanden, dass dieses neu gegründete Commodore überhaupt möglich wurde. Es ging darum, es ist ein YouTuber, der jetzt heutzutage in Amerika lebt, der eigentlich aus UK ist. Der hat einen Retro-Channel betrieben mit 64er-Themen, schon aus den letzten Jahren. Er nennt sich Perifractic. Sein Channel heißt Retro Recipes. Und der hat schon immer irgendwie, also man hat ihm angemerkt, dass er wirklich ein durch und durch Commodore C64-Fan, Commodore-Fan allgemein, C64 im Speziellen. Und der hat immer eigentlich wirklich sehr gute Videos und auch sehr gut recherchierte Videos gemacht zu allen möglichen Themen. Der hat irgendwann mal auch ein 64er aus Lego nachgebaut und so weiter. Okay. So ziemlich verrückte Projekte, der hat funktioniert. Also
ein funktionablen aus Lego.
Ja? Und dann hast du quasi nur eine 64er-Platine reingebaut und dann hast du ein Lego 64er-Gehäuse mit das funktionierende Tastatur gehabt. Und das konntest du dann sogar, glaube ich, von Lego, es gibt ja von Lego so eine Möglichkeit, dass du so Fanprojekte bestellen kannst. Das ist zwar unteuer, aber quasi man konnte dieses Projekt sozusagen dann in diesem User-Forum-Dings da konnte man bestellen und Lego hat dann dir die ganzen Teile geschickt, um dir selber einen 64er aus Lego nachzubauen. Aber okay, anderes Thema. Und er hatte, da weiß ich jetzt die Hintergründe nicht ganz genau, er hatte irgendwann ein Projekt für sich offensichtlich, auch wieder irgendwas 64er-mäßiges, und dafür wollte er das Commodore-Logo verwenden. Und die Lizenzen von Commodore sind ja über die letzten 30 Jahre immer wieder von einer Firma zur anderen gegangen und komplett
verteilt gewesen.
Dann gab es Taschenrechner mit dem Commodore-Logo, dann gab es irgendwelche komischen Internet-PCs, wo ein Commodore-Logo drauf war, weil die Leute dachten, irgendwie, das können sie verkaufen. Das war alles Müll. Also es war alles leider echt traurig. Und
das war einfach nur der Versuch, das Logo zu
machen. Genau, irgendwie halt mit dem Namen Commodore irgendwas zu schaffen, was überhaupt gar keinen Spirit hatte von Commodore, sondern einfach nur das Logo.
Die hätten auch Gummistiefel damit machen können.
Genau, nach dem Motto, weil wird schon irgendwie verkauft. Und oder eben nicht. Und er wollte das Commodore-Logo eben lizenzieren für irgendein Projekt, was er gemacht hat. Und dann hat er die zu dem Zeitpunkt aktuellen Lizenznehmer angeschrieben offenbar und hat gefragt, ja, ich würde es gerne lizenzieren für das und jenes. Mhm. Und irgendwie muss aus diesem Gespräch dann entstanden sein, nach dem Motto, ja, okay, kannst du lizenzieren, aber hey, wenn du willst, du kannst auch alle Rechte kaufen. Und dann plötzlich war so der Funke gesetzt sozusagen bei ihm. Und dann hat er ein YouTube-Video dazu gemacht und hat es der Community zur Wahl oder beziehungsweise hat öffentlich drüber gesprochen in seinem Channel und hat gemeint, hey, ich habe von Commodore die Möglichkeit und das Angebot bekommen, ich könnte die Lizenzen komplett erwerben. Macht das Sinn? Und dann hat er wirklich laut im Internet, über YouTube nachgedacht und hat 2-3 Videos dazu gemacht, ob das Sinn macht und wie es Sinn machen könnte und ob da Interesse drin besteht und so weiter. Langer Rede, kurzer Sinn. Er hat sich dafür entschieden. Er hat unglaublicherweise super Leute von sogar damals Commodore bis heute, also bis heute Leute, die mit der ganzen Geschichte und Materie vertraut sind und seit Jahren irgendwie was in dem Bereich machen, unter einen Hut gekriegt und hat mit denen jetzt Commodore neu gegründet, indem er die ganzen Rechte aufgekauft hat, angeblich für einen einigermaßen humanen einstelligen Millionenbetrag irgendwo, der offensichtlich für diese Lizenzierungsaufkäufe notwendig war und investiert wurde. Und jetzt hat er diese ganzen Lizenzrechte und das hat ihm ermöglicht, dann eben wiederum mit allen Einzelprojekten Keyboard, Ultimate-Platine, Joystick, etc.
Die er natürlich alle kannte, weil wer einen 64 aus Lego baut, der kennt ja diese.
Genau, weil er ja sowieso mit seinem Channel sowieso schon diese ganzen Projekte kannte. Und die hat er damit dann angesprochen. Die sind jetzt nicht bei Commodore dabei, aber die haben es ihm offensichtlich lizenziert, dass Commodore diese Hardware-Entwicklungen auf eigene Faust bauen darf. Ja? Laufen halt dann wahrscheinlich irgendwelche Tantiemen an die entsprechenden Leute, ist ja vollkommen okay. Naja. Und der Vorteil ist, die Kosten sind gesunken. Wenn du die Einzelprojekte kaufst, hättest du oder würdest du auf jeden Fall sehr viel mehr Geld zahlen müssen, als jetzt, wenn du dir von Commodore so eine Starlight Edition holst. Allein, also jetzt nur als Beispiel, die letzte Platine von Gideon hat 250 Euro gekostet. Nur die Platine, ohne Tastatur, ohne Gehäuse, ohne alles. Alles andere hättest du extra kaufen müssen oder schon haben müssen. Jetzt kostet die Starlight, also die Basic Edition kostet jetzt 300 Euro, also gerade mal 50 Euro mehr und das ist alles drin. Ja.
Okay. Also dann glaube ich, sollten wir jetzt an dieser Stelle auch erstmal einen Punkt machen, weil jetzt haben wir erfahren, dass erstens sich unglaublich viele Leute schon ganz viele Jahre Mühe geben, dieses Retro-Feeling wieder in eine neue Zeit zu holen und wieder verfügbar zu machen. Du sagst, aus deiner Sicht der Dinge hätten die Kollegen bei Commodore, bei dem neu gegründeten Commodore, jetzt sozusagen sich offensichtlich auch bemüht, die Besten zu holen im Markt. Und jetzt, sage ich mal, ist völlig klar, wer dieses Retro-Feeling haben will, der kann sich jetzt so ein Gerät in der einen, der zweiten oder dritten Edition bestellen, weil da gibt es keine Kinderkrankheiten. Das ist die Antwort auf die Frage eines der Zuschauer. Mhm. Da gibt es keine Probleme, weil das Zeug eigentlich alles bewährt ist und mit sehr viel Liebe gemacht wurde.
Ja, es wird ja auch weiter.
Bevor wir jetzt.
Ich möchte noch einen Punkt nennen zu der Liebe von Commodore, woran man merkt, dass die wirklich mit Herzblut dahinterstehen. Es gab, wie gesagt, die Produktion hat angefangen irgendwie im Herbst 2025. Mhm. Weihnachten stand vor der Tür. Commodore, nachdem die ganzen rechtlichen Geschichten dann unter Dach und Fach waren, hat gesagt und hat grundsätzlich gesagt, wir wollen eben die neuen Geräte rausbringen. Das ist der Plan. Ja. Und wir wollen es versuchen, auf jeden Fall, dass es zu Weihnachten funktioniert. Es wurde relativ knapp vom Zeitplan her. Es gab Vorbestellungsmöglichkeiten. Du konntest auf der Webseite vorbestellen sozusagen. Und dann hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel Leute gesagt haben, okay, ich will eine Basic, eine Starlight, eine Founders oder ich will 2 Founders oder 3 Founders, weil ich bin Fan und ich will die sowieso haben. Mhm. Und auch, also es gab Bestellungen, eine Person, mehrere Geräte, will ich damit sagen. Okay. Commodore hat dann, als der Zeitplan mit Weihnachten etwas enger wurde sozusagen und es schneller kam, als man dann erwartet hatte von der ganzen Planung her, hat Commodore dann gesagt, okay Leute, ihr habt alle vorbestellt, wir respektieren natürlich die Vorbestellungen. Die Produktion läuft auf Hochtouren für die Basic Edition und die Starlight Edition. Wir wollen aber, dass möglichst viele Leute von der gesamten Userschaft, die bestellt haben, die Möglichkeit haben, zu Weihnachten ein Gerät unterm Weihnachtsbaum haben zu können. Und dann haben sie gesagt, okay, wer jetzt 2 oder 3 Geräte bestellt hat oder mehr als eins, wird auf jeden Fall eins erhalten aus seiner Bestellung. Die anderen werden nachträglich verschickt, wenn wieder Geräte zur Verfügung sind. Mhm. Wir wollen möglichst breit ausliefern an möglichst unterschiedliche Leute, damit möglichst viele Leute dieses Feeling wieder erleben können, wie vor 40 Jahren unterm Weihnachtsbaum, dass ein 64er unterm Baum liegt.
Und das gut, bei dir wäre es ja dann der Sommer gewesen, ne? Das wäre ja dein Geburtstag normalerweise. Ja, gut, aber gut, du hast dich auch mit Weihnachten anfreunden können.
1982 kam der 64er heraus oder 83 dann, glaube ich, bei uns in Deutschland. Ja, ja. Und da war es dann doch häufig offenbar zu Weihnachten, dass die Geräte dann eben da verteilt wurden und so weiter. Und das rechne ich auch Commodore wirklich hoch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens haben sie das transparent gesagt. Sie haben nicht gesagt irgendwie, wir machen das jetzt einfach und sagen keinem Bescheid, sondern sie haben das vorab kommuniziert, haben gesagt, hey Leute, nehmt es uns nicht übel, aber wir wollen möglichst viele Leute beliefern.
Und, ja, aber jetzt musst du doch, wenn du 2 Geräte bestellt hast, hast du ja dann nochmal Versandgebühren und den ganzen
Kram. Das übernimmt Commodore. Das war eben auch das, dass sie gesagt haben, für euch entsteht kein weiterer Kostending oder sowas. Die zusätzlichen Versandkosten werden wir übernehmen. Wir schicken euch eins zu, dann habt ihr auf jeden Fall eins. Und alles weitere aus der Bestellung kommt dann, wenn die weiteren Geräte produziert sind, weil wir so schnell sind wir jetzt nicht für alle.
Und die Founders Edition, so habe ich es verstanden, die hatte ja sowieso ein Problem mit der Lieferung. Die gibt es noch gar nicht, die wird noch nicht ausgeliefert.
Das ist aber auch, die Kommunikation ist wirklich sehr gut. Es ist alles transparent. Mhm. Es gibt mit den, ist inzwischen gelöst aus dem letzten Newsletter. Es gab mit der Färbung von den Keycaps in diesem Gold, gab es irgendwelche Probleme mit der Farbe, dass die abgeblättert ist irgendwie in den ersten Versuchen. Und jetzt haben sie eben eine Lösung gefunden, das stabil zu produzieren. Und deswegen hat sich diese Produktion ganz hinten angestellt, weil natürlich auch Commodore davon ausgeht, dass die Founders Edition jetzt keine Edition ist, die tagtäglich benutzt wird. Und deswegen gab es den Fokus auf der Basic und auf der Starlight Edition. Und das sind die ersten
Geräte, die produziert wurden. Die Founders ist ja auch, habe ich richtig verstanden, eine begrenzte Stückzahl. Ja. Ne?
Da gibt's ich weiß jetzt nicht, wie hoch die begrenzt ist. Hm. Also mindestens 1.000, ich glaube 5.000 Stück oder so sind es.
Ja. Ja, wahrscheinlich wird es auch irgendeine Founders 2 geben oder so. Trotzdem, wir haben jetzt erstmal, glaube ich, den ganzen Weg sehr gut beschrieben, was da eigentlich war und warum das so ist und warum man eben kein komplett neues System kauft, sondern ein System, das bewährt ist, das über lange, lange Zeit entwickelt wurde von Menschen, die was davon verstehen und viel Liebe und Leidenschaft reingebracht haben. Commodore nimmt diese Leidenschaft auf, das neue Commodore bringt das auch dann ins Paket hinein. Und bevor wir dann jetzt zum nächsten Punkt kommen, als Spoiler, du hattest natürlich ein ganz besonderes Unpacking mit deiner Tochter mit 10 Jahren und hast dabei auch eine ganze Reihe von Sachen gesehen, über die wollen wir uns dann auch noch unterhalten. Jetzt erstmal vielen Dank für den Weg, den du uns beschrieben hast, für das Wissen, das du uns vermittelt hast, und ich freue mich auf die Fortsetzung Your Personal Unpacking und was alles im Karton war und was du dort auch für dich festgestellt hast.
Sehr gerne.
Danke erstmal, Jürgen, bis hierhin.
Danke auch.